Hallo und herzlich willkommen zum 21 Buchclub. Da sind wir wieder. Heute mit dabei sind wieder der Molo. Grüß dich.
Hallo, hallo. Und der Ben.
Hallo zusammen. Zu welcher Blockzeit nehmen wir das auf, Molo?
Wir treffen uns heute zur Blockzeit 783643 und zur Moskauzeit um 35.43 Uhr. Also es wird immer früher.
Das klingt doch gut. Was haben wir denn für ein Buch heute mitgebracht?
Ja, heute besprechen wir das Buch Farm der Tiere oder im Original im Englischen Animal Farm. Das ist eine Fabel von George Orwell. Anders als der Name es interpretieren lässt, ist Farm der Tiere erstmal kein Kinderbuch, sondern ganz im Gegenteil, eine politische Streitschrift gegen den Stalinismus. Erschienen ist das Buch 1945. Es handelt von einer Erhebung oder einem Aufstand von Farmtieren in einer englischen Farm gegen die Herrscher, gegen die Besitzer. Und es handelt von dem Ende der Ausbeute oder dem Wunsch nach dem Ende der Ausbeutung der Tiere. Die befreien sich und es handelt eben von den ersten Erfolgen, bedingt auch dann durch steigenden Wohlstand der Tiergemeinschaft und dann aber von einer darin mündenden Gewaltherrschaft von einzelnen Tieren über die anderen Tiere. Der Roman gilt als Parabel auf die Geschichte der Sowjetunion, bei der auf die vom Volk getragene Februarrevolution letztlich die diktatorische Herrschaft von Stalin folgte. Da gehen wir dann insgesamt gleich später im Verlauf des Buches noch genauer drauf ein. Jetzt erstmal zum Autor und das wird heute ein bisschen ausführlicher, weil wir uns auch in den nächsten zwei Büchern mit George Orwell und seinem bekannten Aldous Huxley beschäftigen und deswegen wird das jetzt heute ein bisschen die Lebensgeschichte. Also George Orwell wurde 1903 unter dem bürgerlichen Namen Eric Blair in Indien geboren und ihn und seine Eltern zieht es dann relativ früh nach England, wo er aufwächst und auch das Privileg hat, eine sehr gute Schulbildung genießen zu können. Auf dem Eton College kommt er dann das erste Mal in den Kontakt mit Aldous Huxley und entwickelt da ein Faible für die Literatur. Nach seiner schulischen Ausbildung wird er dann Polizeioffizier und geht in den britischen Kolonialdienst. Dabei tritt er dann in die Fußstapfen von seinem Vater und von seinem Großvater. Hier vollzieht er dann bis 1927 seinen Dienst in Burma, das heißt heute in Myanmar. Und aus Protesten quittiert er dann seinen Dienst und schlägt sich ab dann mit so Gelegenheitsjobs durch. Schreibt zum Beispiel Kolumnen über die Londoner Obdachlosenszene und versucht sich auch gut in die Reihen zu versetzen. Und haust zum Beispiel mit denen, wobei da nicht ganz klar ist, ob er mit ihnen zusammen hausen muss oder das wirklich aus literarischen Gründen macht. Autobiografisch veröffentlicht er in dieser Zeit auch dann das Buch Erledigt in Paris und London, also Down and Out in Paris and London. Das ist so sein drittes bekannteres Buch. 1936 geht er als Reporter mit seiner damals frisch geheirateten Frau Eileen nach Barcelona, um dort über den spanischen Bürgerkrieg zu berichten, wobei dann Berichterstatten etwas untertrieben ist, nämlich er kämpft dann aktiv an der Front gegen die Franco-Faschisten, wird hier dann auch stark verwundet, überlebt es nur knapp mit einem Halsdurchschuss und flieht dann über Frankreich zurück nach England. Dann zu Beginn des Zweiten Weltkriegs meldet er sich dann freiwillig und möchte gegen Nazi-Deutschland kämpfen, wird aber aufgrund von seinen Vorverletzungen und einer nie ganz ausheilenden Lungentuberkulose nicht für den Krieg wird ausgemustert, also darf nicht mitkämpfen und versucht sich dann als Literat dann quasi auf diese Weise eben Einfluss zu erlangen. 1944 schreibt er endlich dann sein Buch Animal Farm zu Ende. Das war keine Kurzgeschichte, sondern da schreibt er, über Jahre war das ein Prozess, nachdem er dann aus Spanien geflohen ist und hat dann bis 1944 gebraucht, das Buch Animal Farm zu Ende zu schreiben. Und 1945 stirbt seine Frau Eileen. Dann bis 1948 beginnt er dann weiter oder schreibt er dann, obwohl er schon stark erkrankt ist, wie ein Besessener, an seinem neuen Buch 1984, was eine hoffnungslose Dystopie wird. Und das schreibt er nicht irgendwie in London, sondern ganz zurückgezogen, einsam auf einer englischen Insel. Eigentlich sollte Animal Farm und 1984 ein Dreiteiler werden, aber das schafft er nicht mehr. Er stirbt mit 46 Jahren auf dieser Insel am 21. Januar 1950 an der nie ausheilenden Lungentuberkulose. Zusammenfassend kann man sagen, dass man ihn sich als getriebenen, politisch desillusionierten, viel herumgekommenen Schriftsteller mit einem sehr negativen Weltbild vorstellen kann. Aber jetzt haben wir ganz viel so über ihn gehört. Jetzt erstmal zum Inhalt des Buches. Was ist überhaupt Animal Farm oder Farm der Tiere? Ben, hast du da was?
Ich habe da mal was vorbereitet.
Im Petto.
Ja, genau. Danke,
perfekt.
Danke, Molo. Ja, das ist ja schon echt beeindruckend, die Biografie von ihm. Also heute sprechen wir halt über das Buch Animal Farm, und als erstes macht es Sinn, wirklich schon etwas ausführlicher diesen Inhalt, die Zusammenfassung des Buches einmal wiederzugeben. Wir gehen dann später auf einzelne Aspekte darauf ein. Eines Nachts versammeln sich halt alle Tiere eines englischen Bauernhofes, der zu der Zeit noch Herrenfarm heißt, in der großen Scheune, und der Old Major, ein alter Eber, der hatte einen Traum, und von dem Traum möchte er allen Tieren auf der Farm sozusagen berichten. Und es geht darum, dass das Joch der Unterdrückung abgeschüttelt werden soll und man nicht mehr für diesen unfähigen und ständig betrunkenen Besitzer Bauer Jones arbeiten müsste. Und der Old Major, der zeichnet halt eine blühende Zukunft und ruft halt zur Rebellion auf. Und er kann halt nicht selbst sagen, wann das sein wird. Er weiß nur, dass das stattfinden wird. Und zusätzlich, um das noch so ein bisschen zu untermalen, lehrt er auch so ein visionäres Lied, das Lied Tiere Englands. Das ist vergleichbar wie eine Hymne, die immer wieder gesungen wird. So, kurze Zeit später stirbt dann dieser Old Major, dieser alte Eber. Und es scheint, als nehme er erstmal sozusagen alles seinen gewohnten Lauf. Doch die Schweine, die halt als die intelligentesten Tiere der Farm gelten, und hier besonders unter anderem ein wuchtiger Berkshire-Eber, Napoleon heißt der hier in dem Buch, und der einfallsreiche Snowball und ein redegewandter Squealer, also ein sehr, sehr wuchtiger und sehr, stark aussehender Eber, Napoleon, Snowball, der ist sehr gewitzt und einfallsreich, und redegewandt noch Squealer. Wir kommen später darauf nochmal zu sprechen, warum ich das nochmal so betone, dass diese Persönlichkeiten so wichtig sind. Und die arbeiten jetzt sozusagen aufgrund dieser Rede von dem Old Major, arbeiten die jetzt so ein Denksystem aus und nennen und geben diesem neuen Denksystem den Namen Animalismus. Aber erst so 3 Monate später kommt es dann jetzt für alle Beteiligten überraschend dann doch zu dieser Rebellion, als zum Beispiel eines Abends der Bauer Jones wieder mal total betrunken war und hat vergessen, die Tiere zu füttern. Und die Tiger, die sind von dem Hunger getrieben, sind in die Futterkammer eingedrungen. Und als der Bauer Jones dann und seine Knechte das mitbekommen haben und das mit Gewalt verhindern wollten, haben die Tiere sich zusammengetan und haben den Bauern und seine Knechtschaft von der Farm vertrieben. Und haben dann auch als Zeichen und haben alle Zeichen, die auf diese Knechtschaft hindeuteten, alle Ketten und Halfter und Peitschen und so auch noch vernichtet. Das heißt, sie waren dann die Menschen los. Selbst als dann später nochmal ein Gegenangriff der Menschen aus dem nahegelegenen Dorf kam, konnte der auch zurückgeschlagen werden, und die Farm gehörte von diesem Zeitpunkt an den Tieren. Und das Farmhaus zum Beispiel sollte als Museum erhalten werden, und kein Tier sollte darin wohnen. Und es wurde auf die Farm der Tiere umbenannt. Und an die Rückwand der großen Scheune wurden die 7 Gebote des Animalismus, ne, dieses Denksystem, was die sich ausgedacht haben, die Schweine, wurden die 7 Gebote geschrieben. Die 7 Gebote lauten: Alles, was auf 2 Beinen geht, ist ein Feind. Alles, was auf 4 Beinen geht oder Flügel hat, ist ein Freund. Kein Tier soll Kleider tragen. 4. Punkt. Kein Tier soll in einem Bett schlafen. Kein Tier soll Alkohol trinken. Kein Tier soll ein anderes Tier töten. Und der 7. und wichtigste Punkt: Alle Tiere sind gleich. Die Farmarbeit, die war jetzt halt in den nächsten Tagen und Wochen halt ziemlich hart und ungewohnt, weil die Tiere ja nun alles selbst erledigen mussten und kaum Werkzeuge gebrauchen konnten. Doch die Ernte war ein großer Erfolg. weil nichts ist liegen geblieben und kein Tier hat nur ein Korn, Strohhalm oder irgendeine Rübe für sich genommen und alles wirklich für die Gemeinschaft gehalten, zusammengetragen. Die Tiere sind halt glücklich, dass sie nun für sich arbeiten und nicht mehr für den Bauer Jones. Sonntags wird nicht gearbeitet, hinter der kleinen Koppel wird hinter dem Obstgarten wird so eine kleine Fläche als Ruheheim für die Tiere bestimmt, die ein gewisses Pensionsalter erreicht haben. Ja, also da wurde sozusagen nach der Rebellion dann das System neu aufgesetzt. Und obwohl jetzt die Erträge der Farm halt brüderlich geteilt wurden, beanspruchten aber die Schweine die von den Kühen gewonnene Milch und die Äpfel alleine für sich. Squealer, dieses Redewendeschwein, begründet dies damit, dass Milch und Äpfel für die Gesundheit der Schweine unerlässlich seien. Da die Schweine halt gewissermaßen die Leitung der Farm übernommen haben, sei das halt auch das Privileg im Interesse aller Tiere. Ja. Und würde es den Schweinen nämlich nicht gut gehen, dann könnten sie ihre Aufgabe nicht richtig erfüllen und vermutlich würde Bauer Jones zurückkehren und die alten Verhältnisse wiederherstellen. Also da hat man schon so ein bisschen Angst gemacht. Bereits im kommenden Winter treten die ersten Spannungen dann aber zwischen Snowball und Napoleon auf. Snowball war dieses dritte Schwein aus dieser Dreierkonstellation. Es war eigentlich ein sehr einfallsreiches, cleveres Schwein. Und die haben sich jetzt also sozusagen so ein bisschen verkracht. Und besonders bei dem Thema einer geplanten Windmühle, ja, die Tiere wollten eine Windmühle bauen, welche halt Elektrizität bringen sollte, um die Ställe zu beleuchten, im Winter zu heizen, eine Kreissäge, eine Häckselmaschine zu betreiben. Da gingen sozusagen die Meinungen auseinander. Und als es dann zu einer Abstimmung kam, ob wir jetzt sozusagen diese Windmühle bauen oder nicht, also in dieser Abstimmung, die alle Voraussicht nach zugunsten von Snowball, dem ehrgeizigen Plan, wir brauchen diese Windmühle und die bauen wir, stürmten auf einmal 9 große Hunde in diese Runde, in diese Abstimmung. Und da wusste keiner, wo die erst herkamen, aber das sind die Nachkommen von den Farmhunden, die Napoleon im Geheimen aufgezogen hat und die ihm halt treu geblieben sind und die ihm treu ergeben sind. Und mit ziemlich nur knapper Not kann Snowball die halt von der Farm flüchten, ja, wird halt vertrieben und wird von diesen Hunden sozusagen nicht zerrissen oder getötet, genau. Jetzt ist Napoleon am Ruder, ja, Napoleon schafft jetzt daraufhin die gemeinschaftliche Abstimmung ab und die Leitung der Farm wird von einem Schweinekomitee übernommen, ja, in dem Napoleon den Vorsitz hat. Spärlich aufkommende Kritik von einigen Tieren wird von den drohenden Hunden sofort im Keim erstickt. Und Squealer, ja, der wortgewandte Sprecher, der erklärt, was für ein gewaltiges Opfer doch Napoleon auf sich genommen hat, diese Führerschaft als Extraaufgabe zu übernehmen. Außerdem wird halt Snowball als Verbrecher denunziert, ja, und Und 3 Wochen später soll die Windmühle auf einmal dann doch gebaut werden, weil sie in Wahrheit Napoleons Idee gewesen war. Daher mussten die Tiere nun hart arbeiten. Trotzdem geht es ihnen nicht schlecht, da sie etwa gleich viel Futter haben wie zu Jones-Zeiten. Ja, so wurde denen das dann vorgerechnet. Ne, also wir erinnern uns nochmal, Snowball wollte eigentlich die Mühle bauen. Napoleon hat gesagt, nein, brauchen wir nicht. Und 3 Wochen später hat sich das komplett verändert und Napoleon hat das als seine Idee ausgelegt und hat jetzt die Tiere dazu gebracht, diese Windmühle unter härtesten Voraussetzungen zu bauen. Später, jetzt die Geschichte wandelt sich jetzt immer weiter, wenig später nimmt die Tiere Handelsbeziehungen mit den verhassten Menschen doch auf, um bestimmte Materialien zu beschaffen, die sie nicht auf der Farm herstellen können. Ja, wie Baustoffe oder Teile für die Windmühle. Daher wird halt ein Schuber Heu und ein Teil der Weizenernte verkauft. Die abermals aufkommende Kritik von einigen Steinen wird von den Hunden unterdrückt und Unbehagen durch die Propaganda von Squealer wird beschwichtigt. Ja, also der redet sich sozusagen immer raus und argumentiert immer für die Tätigkeiten, die die Schweine anstoßen. Auch verteidigt jetzt dieser halt den Umzug der Schweine in das Farmhaus, also jetzt auf einmal ziehen die doch um, dass diese einen ruhigen Arbeitsplatz brauchen und es für die Würde des Führers Napoleon angemessen sei. Und Und jetzt genau wird das so verändert langsam über die Zeit. Schließlich heißt das vierte Gebot ja, kein Tier soll in einem Bett schlafen mit Leinentüchern. Und ein Bett ohne Leinentücher sei auch nur ein Schlafplatz, so wie es ein schlichter Schweinestall ist. Und wir erinnern uns, das vierte Gebot hieß bis dahin, kein Tier soll in einem Bett schlafen. Aber jetzt haben die Schweine dieses Gebot umgeändert und es konnten nicht alle Tiere lesen, nur ein paar, haben das Gebot umgeändert und haben gesagt, ja, wir dürfen in dem Bett schlafen, nur halt keine Leintücher drin. So schwere Herbststürme haben dann die Windmühle zerstört, also Naturgewalt. Und obwohl es offensichtlich an einem Konstruktionsfehler lag, dass die Mühle halt, die Mauern zu dünn waren, die Mühle sozusagen durch Tiere halt gebaut war, beschuldigte jetzt Napoleon Snowball der Sabotage. Und in weiterer Folge wird jedes Unglück dem vertriebenen Snowball in die Schuhe geschoben und sogar die Behauptung aufgestellt, Snowball arbeite mit den Menschen zusammen und sei von Anfang an ein Agent von dem Bauer Jones gewesen. Auf dem Herbst folgt jetzt ein harter Winter, einerseits wegen des Wiederaufbaus der Windmühle, andererseits auch wegen der Futterknappheit im Januar. Und obwohl nach außen hin, also zu den anderen Farmen signalisiert wird, dass alles in bester Ordnung ist, sollen nun auf einmal alle Eier verkauft werden, um dringend benötigtes Korn zu beschaffen. Die Rebellion der empörten Hennen, ja, die also damit auch sozusagen keine Nachkommen mehr kriegen können, sondern wirklich alle Eier weggeben müssen, das wird erbarmungslos niedergeschlagen. Und zwar auf einer Versammlung wird später werden diese beschuldigt. Da beschuldigen die vier Schweine, die drei Hennen, dass diese bei der Rebellion federführend waren, also bei der Rebellion, wir verkaufen nicht, würden nicht alle unsere Eier abgeben. Und dann wurden aber diese Hennen tatsächlich von den Hunden getötet. Von den Hunden, die von Napoleon kommen. Ja? Und es wurde ihnen sozusagen ins Wort gelegt, sie hätten mit Snowball zusammengearbeitet. Und entsetzt, beschämt darüber, dass halt auf der Farm solcher Verrat, dass es solchen Verrat geben konnte, schweigen die Tiere lieber zu diesen Taten. Auch wurde später dann das Lied, diese Hymne Tiere Englands, wurde wieder abgeschafft, weil es angeblich ein Lied der Rebellion gegen die Menschen war und diese dann doch erfolgreich beendet. Die ist erfolgreich beendet. Und einzig Clover, das ist ein starkes Pferd, der fragt halt irritiert jetzt nach dem sechsten Gebot, denn das heißt jetzt auf einmal, kein Tier soll ein anderes Tier töten ohne Grund. Und dieses ohne Grund ist jetzt hinzugefügt worden. Also, und die haben halt damit argumentiert, es gab Gründe. So, dieses gesamte nächste Jahr arbeiten die Tiere viel härter als jemals zuvor, meist an der Windmühle, wodurch halt die eigentliche Farmarbeit oft liegen bleibt und das Futter wieder knapp wird. Trotzdem geht es ihnen entsprechend der Verlautbarungen, der Statistiken und der Propaganda von Squealer viel besser als früher. Im Herbst wird dann ein großer Stapel Bauholz überraschend an den Nachbarn, Mr. Frederick, verkauft, obwohl Napoleon diesen zuvor immer wieder schlecht gemacht hatte und dann nach dem anderen Nachbarn, Mr. Pillington, zugetan schien. Ja, also man war nicht sich, also Napoleon hat das so gespielt, dass immer der Nachbar, den er gerade irgendwie brauchte, das war der gute oder der böse Nachbar. Doch das sei halt Taktik gewesen, wird von Squealer dann quasi argumentiert. Das ändert aber jedoch nichts, also das ändert sich jedoch schnell, als sich jetzt herausstellt, dass Mr. Frederick mit Falschgeld die Tiere bezahlt hat und wenig später dann gewaltsam in die Farm eindringt und die eben erst fertiggestellte Windmühle sprengt. Also da kommt sozusagen der ba Nachbarbauer und sprengt jetzt diese Windmühle. Und trotz schwerer Verluste wird die Zerschlagung, die Zurückschlagung dieses Angriffs von Napoleon als großer Sieg gefeiert. Also es gab wirklich tote Tiere auf beiden Seiten, also Tiere auf beiden Seiten. Nein, es gab Tote auf beiden Seiten, auf der Farm der Tiere, die Tiere und auch zwei, drei Menschen. Ja, haben sie sind gestorben. Und trotzdem wurde halt gesagt, wir haben die aber zurückgeschlagen und es war ein großer Sieg. Ja, und wenig später finden jetzt die Schweine im Haupthaus eine Kiste Whisky. Und am nächsten Morgen wird dann verlautbart, dass der Genuss von Alkohol mit dem Tode bestraft wird. Und weil zum Beispiel Napoleon, es wurde gesagt, auch Napoleon liegt im Sterben und so, und der hatte einfach nur einen super Kater. Ja, genau. Und jetzt wird noch gesagt, dass sozusagen diese Koppel, dieses Ruheheim von früher, das wird jetzt für den Anbau von Gerste umgewandelt. Und es abermals wird klar, dass halt die Tiere ein Gebot eigentlich falsch in Erinnerung hatten. Denn kein Tier soll Alkohol trinken, hat sich gewandelt in kein Tier soll Alkohol trinken im Übermaß. Und so, jetzt wird der Winter noch strenger als der letzte. Und die Kornrationen werden noch mehr gekürzt und immer mehr muss noch von außerhalb eingekauft werden. Trotzdem verkündet halt Squealer, dass die Tiere immer noch mehr Futter bekommen als eigentlich zur Zeit von Bauer Jones und dass überhaupt alles besser sei als früher. Und im April eines Jahres sozusagen, dann später wird die Farm der Tiere zur Republik ausgerufen und Napoleon wird als einziger Kandidat zum Staatspräsidenten gewählt. Oh Wunder. Unterdessen arbeitet das alte Zugpferd, Boxer, härter als je zuvor, weil es der neuen Windmühle noch vor seiner Pensionierung fertigstellen haben will, damit er danach sich endlich auf seinen Ruhestand freuen kann und so. Ja, also er arbeitet wirklich und sagt, wird immer härter arbeiten und freut sich auf seinen Ruhestand, dass er dann endlich anfangen kann, das Alphabet zu lernen zum Beispiel. Und er arbeitet aber so hart, dass er bei einem Unglück dann schwer verletzt wird, wird noch kurz medizinisch versorgt und die Tiere sagen jetzt, sie wollen Boxer ins Krankenhaus bringen, wo er besser versorgt werden kann. Anstattdessen lassen sie aber ihn vom Abdecker abholen, also quasi vom Pferdemetzger, um Geld für Whisky zu bekommen. Und das haben einige Tiere gesehen, haben gesagt, okay, da wird jetzt hier mit dem Auto von einem Abdecker weggefahren. Und Squealer verkündet aber später, dass Boxer trotz der medizinischen Hilfe im Krankenhaus in der Stadt gestorben sei und dass es sich bei dem Wagen, der Boxer abholte, um den Wagen des Abdeckers handelte, stellte er halt als Irrtum dar und hat gesagt, nee, das war schon der Tierarzt, aber der habe den Wagen vom Abdecker gekauft und sei noch nicht dazu gekommen, die Beschriftung auf diesem Wagen zu ändern. Ja, also das sind so ganz viele kleine Geschichten und Parabeln, wie halt die Wahrheit eigentlich verdreht wird. Ich bin auch gleich durch mit der Zusammenfassung. Das geht jetzt tatsächlich ein paar Jahre so. Ja, die Jahre später leben halt zwar viel mehr Tiere jetzt auf der Farm, aber nur noch eine Handvoll der Tiere erinnert sich jetzt an diese Rebellion und war dabei. Und erinnert sich an die Rebellion gegen den Bauer. Ja, und die Windmühle steht jetzt schon und wird zum Kornmahlen verwendet und gibt auch einen netten Profit ab. Unterdessen arbeiten jetzt alle Tiere, außer die Schweine und die Hunde, die ja mit der Verwaltung beschäftigt sind, an einer zweiten Windmühle, die dann endlich Strom für den versprochenen Luxus liefern soll und die Elektrizität für die Stelle, was ja schon vor Jahren versprochen wurde. Trotzdem erscheint den Tieren irgendwie das Leben als Privileg, weil die Farm immer noch die einzige Farm in England ist, die sich im Besitz von den Tieren befindet. Und so nimmt nur und somit sozusagen die Tiere eigentlich nur für sich arbeiten, denn alle Tiere sind ja gleich. So, und dann aber eines Tages laufen auf einmal die Schweine, die sich ja auch im Haupthaus niedergelassen haben, in den Betten schlafen, Alkohol trinken. Die Schweine laufen auf einmal auf zwei Beinen und tragen Kleidung. Und was ja eigentlich total diesen sieben Geboten des Animalismus zu widersprechen scheint, aber auf der Scheune wurden jetzt alle Gebote weggetan und jetzt steht da nur noch ein einziges Gebot. Und zwar, alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher. Diese Aussage kennt man vielleicht im Zusammenhang, wenn man von diesem Buch hört. Jetzt als Abschluss, kurz darauf, ja, also dann die Farm der Tiere wird halt akzeptiert von allen anderen und jetzt kommt also eine Abordnung umliegender menschlicher Farmer und die Tiere präsentieren stolz, die Schweine präsentieren stolz, wie prächtig doch die Farm der Tiere laufe und wie gut die Tiere leben und so. Und die Menschen, vor allem voran dieser Mr. Pillington, also der Nachbar, sind tief beeindruckt. Und dann sitzen sie abends zusammen bei einem abendlichen Festessen und sprechen sozusagen sich zwischen Menschen und Schweinen für eine gute Zusammenarbeit aus. Und lassen sich gegenseitig hochleben. Und irgendwann kippt die Stimmung, weil bei einem freundschaftlichen Kartenspiel sowohl das Schwein Napoleon als auch dieser menschliche Nachbar, Mr. Pillington, gleichzeitig ein Pik Ass ausspielen. Und dann kommt es zum Streit zwischen diesen beiden Quartieren. Das heißt, hier haben beide auf einmal wieder geschummelt. Und die anderen Tiere, die dann von draußen diese Situation betrachten, ja, die haben diese Zusammenkunft von Menschen und Tieren von draußen beobachtet, die können dann nicht mehr unterscheiden, wer Mensch und wer Schwein ist. Das war jetzt ein ziemlich langer Monolog, aber wir haben uns dafür entschieden, das so durch eine Person einfach zusammenzufassen. Ich hoffe, es ist so ein bisschen rübergekommen. So ein paar Persönlichkeiten sprechen wir gleich noch an, genau. Ja, also so endet wirklich dieses Buch, dass es so verschwimmt, dass man nicht mehr weiß, wer ist Mensch und wer ist Schwein. Und der Aufbau und der Stil, also kommen wir ein bisschen zum Aufbau und Stil, wie der schon Anfang der Mono schon erwähnt hat, ähnelt halt, der Stil ähnelt halt eher so einem Kinderbuch, aber die Geschichte ist sehr lebhaft und man hat so diese verschiedenen Tiere und so bildlich vor Augen, aber wenn man so auf den zweiten Blick erkennt man, dass unzählige Anspielungen auf historische Begebenheiten, auf die Entwicklung der Sowjetunion und der russischen Revolution hindeuten, bis hin zur Diktatur von Josef Stalin. Ja, also das zieht sich echt so durch von vom Kommunismus, Sozialismus in Richtung Totalitarismus, Diktatur. Das kann man richtig so, wenn man das Buch am Stück so liest, dann kriegt man das ziemlich gut mit. Und diese kommunistische Traumlandschaft, ja, die durch die Schweine immer so propagiert wird, ja, diese kommunistische Traumlandschaft, die wird durch die Schweine, welche sich halt brutal und rücksichtslos ausbreiten und die anderen Tiere ausnutzen, die wird sozusagen dann als unterdrückte Illusion entlarvt, ja. Also das fand ich ganz spannend, wie sozusagen eigentlich zwischen den Zeilen zu lesen war, und man hat es vielleicht auch so ein bisschen in meiner Tonlage auch immer gehört, wenn ich jetzt das zusammengefasst habe, dass das so ein bisschen dann ironisch war, aber mit dieser Satirik hat halt auch George Orwell in seinem Buch so gespielt. Und ja, Molo, wie hat dir das so gefallen, wie hast du so, oder wie, was für Interpretation siehst du so?
Ja, Ben, vielen, vielen Dank für die tolle Zusammenfassung. Es waren
gerne.
Ja, war ein schönes Hörbuch quasi. Also super schön zusammengefasst. Und ja, sag mal, hatten die Tiere am Ende, hatten die dann überhaupt Energie und Luxus? Oder im Endeffekt?
Mhm. Ja, eher nicht so, ne?
Ja, da sieht man, wie so die Regeln einseitig verändert werden, so der ja, Staatsvertrag beziehungsweise der ja, der Hofsvertrag immer weiter aufgeweitet und mit Intrigen und Propaganda aufgeweicht wird, bis am Ende gar nicht mehr jeder genau weiß, wie es wirklich vorher war, was die Intention war und ja, ob es ihnen jetzt besser geht oder doch viel schlechter. Das ist, ja, wie du eben schon gesagt hast, mit dem Pegas, ja, am Ende verhalten sich die Schweine genauso betrügerisch wie die Menschen und kein Tier konnte es mehr so genau auseinanderhalten. Also es ist ein großartiges Buch. Und wenn wir jetzt da auf die Interpretationsansätze eingehen, dann sieht man, dass jedes Tier, wie du auch schon angedeutet hast, auf eine bestimmte politische Figur in der Epoche zuzuordnen ist. Und dass die Regeln des Hofes als die sieben Gebote des Animalismus und die Lieder der Tiere eine deutliche Parodie auf den Kommunismus und auf die im Kommunismus gebräuchlichen Parolen und die Propaganda ist. Mhm. Und wir haben das Buch Farm der Tiere als ja, satirische Streitschrift gegen den Stalinismus verstanden. Und man sieht ganz schön, dass die am Anfang funkelnde sozialistische Idee mit den besten Intentionen sich wandelt in ein ausnutzendes, jetzt wollte ich schon menschenverachtendes, sondern tiereverachtendes, elitenbereicherndes, versklavendes System ausufert. Und ja, wenn man jetzt auf die zahlreichen Analogien, also ich glaube, da können wir jetzt nicht auf alle eingehen, aber wenn man da jetzt vielleicht mal auf die Hauptcharaktere, auf die Hauptschweine eingeht, so sieht man, dass Napoleon und Snowball sehr analog zu Josef Stalin und dem politischen Gegner Leo Trotzki zu sehen sind. Also Napoleon, also das machtgierige Schwein mit dem ganz ausgeprägten Personenkult, mit den Denkmälern, mit Schauprozessen, mit der Verfolgung und der Ermordung von Gegnern, Da ist dann, da kann man ganz viele Beispiele nennen, mit der Säuberungsaktion von 1936 bis 38, wo ja schätzungsweise, da gibt es Zahlen von 20 bis 80 Millionen Opfern. Also ich glaube, man geht jetzt im Durchschnitt so von 40 Millionen Menschen aus, die diesem System zum Opfer gefallen sind oder dann im Gulag gelandet sind. Mhm. Und dann Trotzki.
Ja. Warte, zu Napoleon wollte ich noch kurz einwerfen, genau. Der hat halt eher so im Hintergrund erstmal agiert, ja, vielleicht ist das in der Zusammenfassung nicht so klar geworden, aber der hat so im Hintergrund agiert, was man ja auch merkt, dass er sich sozusagen diese neuen Hundewelpen genommen hat und sich sozusagen so eine Art, ja, Geheimpolizei herangezogen hat, um später dann sozusagen seinen Gegner, Snowball / Leo Trotzki, sozusagen zu vertreiben. Und dann reißt er halt so die Macht an sich. Also das war auch noch so eine Eigenschaft, die
und
man
auch
halt,
erst dann, als ja. er gemerkt hat, genau, wie er in einer Abstimmung quasi nicht mehr die Oberhand hat. Also erstmal schien es ganz demokratisch alles abzugehen, bis zu dem Zeitpunkt, wo Napoleon gemerkt hat, dass seine Macht bröckelt. Und dann wurde Trotzki oder Snowball, aka Trotzki, welcher auch zuerst aus der Partei dann isoliert wurde und dann ausgeschlossen wurde, dann verbannt und ja, in der Geschichte dann tatsächlich 1940 im Exil ermordet wurde.
Also er wurde ja dann auch quasi als Sündenbüßer. Für alles wurde, ne, weil er dann nicht mehr da war und sich nicht mehr wehren konnte, wurde er halt für alles hingestellt als Sündenbüßer. Es wurde also in die Propaganda mit reingenommen. Ja, das hört man ja auch oft, ja, auch aus anderen geschichtlichen und historischen Erwähnungen, dass immer
klar, das jemand, kann ja nicht am Planungskomitee gelegen haben.
Nee, das natürlich, ja auf gar keinen Fall, das war also super, das, ja. Dem muss es ja gut gehen, ne, damit sie auch für alle alles planen können, ja. Und die Schweine waren halt Teile, Tiere, die quasi lesen konnten, ja, und deswegen konnten sie sich so auch Wissen aneignen und so. Zum Beispiel wie jetzt die Hühner oder die Schafe, ja, die Schafe haben zum Beispiel immer auf die Hymne gepocht und die waren super dabei. Das ist halt auch so eine Analogie an so quasi, ja, Durchschnittsmensch oder die Menschenmassen, die halt mitmachen und einfach daran glauben müssen, was dort von den Schweinen oder sozusagen den Herrschern gesagt wird, ja. Dann machen sie lieber mit. Die konnten halt auch nicht lesen, denen konnte man alles erzählen. Da finden sich so viele Analogien.
Auch gerade bei Stalin, der ist ja dann irgendwann nur noch mit seinen Hunden aufgetreten, hatte panische Angst, dass er irgendwie dann vergiftet wird oder dass man ihn stürzt. Das war ja, soll ja bei Stalin auch so gewesen sein, dass sich sogar nicht mal mehr Ärzte an ihn rangetraut haben, weil er halt auch schon mal seine ganzen medizinischen Berater und Ärzte ausgetauscht hat. Ja, ich glaube, im Endeffekt ist er irgendwie mit einem Schlaganfall oder Herzinfarkt gestorben. Und er lag irgendwie 2 Tage in seinem Zimmer, weil sich keiner getraut hat, ihn zu wecken oder zu gucken, was mit ihm ist, weil war quasi ein Todesurteil, ihn in seinem Ruheschlaf zu wecken.
In der richtigen Geschichte, ja. Ne? Ja, davon habe ich auch gehört.
Ja. Also das ist...
Da wurde halt paranoid dann halt auch, ne?
Genau, ja.
Also stimmt, das war in dem Buch auch, dass Napoleon auch jemand, das Schwein Napoleon auch jemand vor, immer sozusagen hat jemand vorkosten lassen, um halt genau, also da waren alle, da waren die Analogien ziemlich gleichgezogen. Und ihr hört ja gerade, wir haben jetzt genau, wir switchen gerade immer direkt zwischen Stalin oder Napoleon, wobei jetzt nicht der Napoleon, der Französische, sondern halt, es verschwimmt, aber so ist es auch, wenn man dieses Buch liest, ja, weil man, besonders wenn man dann so ein bisschen die Interpretation auch dazu liest, genau.
Ja, Ben und ich können nicht mehr unterscheiden, ob Mensch oder Schwein.
Schwein oder Mensch, nein. Das können wir nicht mehr, es verschwimmt. Ja,
wen haben wir noch? Ein anderes Schwein, ja, genau, war der Old Major oder Old Major, der Eber, der am Anfang dieses funkelnde Bild von dem Animalismus gezeichnet hat, der diese Idee, den Funken in den Tieren geweckt hat und ihnen die Augen öffnen wollte, dass sie doch nicht den ganzen Tag nur für andere malochen müssen, sondern selbst die Früchte ihrer Arbeit ernten sollen. Und das ist...
Und das auch wiederum der Gemeinschaft zugutekommen lassen sollen, ne?
Das, Genau, ja.
So sozusagen, wie Marx halt auch meinte, dass halt auf den Kommunismus halt wollen, ja.
Also da stecken Punkte von Karl Marx und von Lenin drin, die davon ausgehen, dass die Menschheit ohne Alternative auf den weltweiten Kommunismus
zusteuert, genau.
Genau. Danke.
Ja. Genau, und Old Major meint halt in der Geschichte jetzt, in dem Buch, dass sozusagen, dass man auf eine Welt ohne Menschen zugehen müsse, ja, genau. So,
genau,
so
ist man das sich hier zu sehen. Von diesen Fesseln befreien muss.
Ja. Also der im Ansatz.
Und da gab es ja auch anfangs einen ganz großen Personenkult. Ich glaube, Lenin, also der Old Major, der wurde ja dann auch, der Schädel wurde irgendwie ausgestellt. Und ich glaube, bei Lenin war es ja auch irgendwie so, dass da in dem Lenin-Museum Büste oder.
Stimmt, in dem Mausoleum, ne? Wurde der Lenins-Leichnam aufgebahrt. Ja.
Da aufgebahrt, genau, ja. Mhm. Ja, Personenkult war auch auf der Farm ganz groß geschrieben, wie auch im Kommunismus.
Ja,
genau.
Genau. Dann haben wir noch eine Sache. Also man kann das wirklich, wirklich sehr lange und unendlich auseinandernehmen, dieses Buch. Ja, und auch aus verschiedenen Interpretationsansätzen rangehen. Eins hatten wir noch, dass zum Beispiel dieser Angriff des Nachbarfarmers, der diese Windmühle gesprengt hat, ja, das kann zum Beispiel als Anspielung auf dieses Unternehmen Barbarossa gesehen werden, also der Angriff Hitlers auf Russland. Ja, und im Kern war sozusagen die Idee von Marx ja erstmal gut gemeint, ja, und idealistisch, ja, dass alle für alles sozusagen, dass es denen gleich gilt, aber es haben sich halt durch die verschiedenen Charaktere der Menschen in diesem System hat sich das halt wieder wurde das wieder ausgenutzt, ja. Jetzt kann man sich fragen, ob das halt immer wieder passieren kann, ja, also dass sozusagen gut gemeinte Herrschaften, gut gemeinte Staatsformen, ja, nicht doch immer in irgendeine Richtung abdriften, in einen Totalitarismus. Und meine Theorie dazu ist eigentlich, dass der Mensch halt nicht mit Macht umgehen kann. Dass der Mensch eigentlich nicht mit Macht umgehen kann und dass er sich daran, weil es zu groß für einen Menschen wird oder für eine Gruppe von Menschen und dass es dann bequem wird und dann, dass das mit der Zeit, dass man immer weiter die Menschen ausnutzen kann. Und so ging es ja den Schweinen dann auch. Und sie haben es halt geschafft, das dann auch sozusagen einzuhüllen in eine Geschichte, ne, in Propaganda, nur damit es ihnen dann gut geht. Also da sind die Menschen schon ziemlich, ausgefuchst.
Wo ich mir nicht sicher bin, ist Old Major, das war ja ein ganz privilegiertes Schwein. Das wurde... Der hat ja sein ganzes Leben nur andere, war ein Zuchtschwein. Also der hat quasi ganz, ganz viele junge Schweine in die Welt gesetzt, hatte ein tolles Leben, hatte genug Futter. Und da in der Analogie zu Karl Marx frage ich mich, ob unser lyrisches Ich oder literarisches Ich da so desillusioniert vom Kommunismus war, dass es auch das dann auf Karl Marx bezieht, der ja auch nicht kein Bürger aus armem Hause war. Aber da bin ich mir selbst noch nicht ganz sicher, weil weil er ist ja schon hier, George Orwell ist ja schon als, er war ja dem Kommunismus im Grundgedanken sehr, sehr angetan. Ja, er wurde eben durch die Ausbrüche des Kommunismus dann, oder wie es sich in der Tatsache dann widerspiegelt, da wurde er ja sehr desillusioniert, ob es jetzt der Stalinismus war oder der Nationalsozialismus. Aber wo ich mir nicht sicher bin, ob er sich dann komplett vom Kommunismus abgewandt hat oder nur von dem, was die Menschen aus dem Kommunismus machen. Weiß nicht, wie ist da.
Ach so, was die Menschen aus dem Kommunismus machen. Ja, das war so mein Versuch von gerade, von davor, das so ein bisschen zu beschreiben.
Genau, ja. Deswegen kam auch der Gedanke gerade.
Ja, das kam, ja, da versucht man halt nach Gründen zu suchen, ne, warum sich das so entwickelt. Und ja, also da kann man echt stundenlang hier auf die Einzelheiten eingehen. Und also ein bisschen dürft ihr euch auch selber Gedanken machen, ja, und selbst Analogien noch finden. Es gibt noch unzählige weitere. Wir haben uns halt einfach ein paar hier rausgesucht, um jetzt auch die Zeit nicht zu sprengen. Und wenn euch das auch zu lang ist, dann hört es halt einfach auf 2x. Genau, aber ein bisschen haben wir noch. Genau. Wir wollten noch ein bisschen so einen Bezug zu heute, zur heutigen Zeit bringen, oder Modo? Was hast du da?
Oh ja, sehr, sehr gerne. Und welche Lehren wir aus dem Buch ziehen können.
Ja, genau, sehr gut.
Ja, also die Geschichte ist ja immer noch, ihr seht ja, wir vertiefen uns ja auch und verlieren uns auch in den einzelnen Unterkapiteln. Aber die Geschichte ist immer noch ganz aktuell und die Kritik richtet sich nicht nur gegen den Stalinismus oder vielmehr gegen die jegliche Anwendung von totalitären Methoden, also Macht korrumpiert, Methoden, die zur Verteidigung der Demokratie, Verteidigung der Freiheit, Verteidigung der Gesundheit angewendet werden. Ich weiß nicht, ob es da insgesamt so ein bisschen klingelt, ob man es jetzt framed oder Regeln aufweitet, ob es jetzt der Krieg gegen den Terror ist in Afghanistan oder der Krieg gegen Corona oder der Krieg gegen den Klimawandel. Ja? Cui bono. Dass da sehr viel aufgewandelt wird.
Ja, cui bono fällt mir dazu ein. Also von wegen des, ja, wem nützt es? Den Schweinen hat es definitiv genutzt. Und dann haben sie auch einfach, der Mensch ist unglaublich geschickt darin, dann das so zu verpacken, dass es ihm nutzt. Ja.
Ja.
Und die Lügen und die Wahrheit.
Ja, genau. Ja, genau. Die Lüge und die Falschpropaganda der Schweine. Und es wird klar, wie es ihnen gelingt, durch die Propaganda dieses kollektive Gedächtnis aller zu verändern. Und da ist auch ein Zitat von George Orwell, das ist dann eher so, das kommt dann eher so in den weiteren Büchern, aber wer die Erinnerung an die Vergangenheit kontrolliert, der kontrolliert nicht nur die Gegenwart, sondern der kontrolliert damit dann auch die Zukunft oder er muss die Gegenwart erst kontrollieren, um sich seine Zukunft dann schaffen zu können. Und
ja. Boah, das ist ganz schön tief, ne? Weil, ja.
Da werden wir auch dann beim nächsten Buch eintauchen in 1984.
Aber, ja, genau. Also hier nochmal der Leitspruch dieses Buches oder zumindest das Ende ist halt, alle Tiere sind gleich, aber manche Tiere sind gleicher. Und das zeigt es dann eigentlich, dass sozusagen Kommunismus so nicht funktioniert. Jeder Mensch irgendwie seine eigene Position in dem System beziehen muss. Und das wird halt hier als beflügeltes Wort sozusagen lebendig, ja, Macht korrumpiert, no Gods, no Masters. Und ich würde sagen, damit würden wir hier auch einfach ein Wrap-up machen. Wir haben vor, in der nächsten Folge dann 1984 von George Orwell zu besprechen. Da laden wir übrigens herzlich ein, wer Lust hat, mit dabei zu sein oder auch Insights hat oder das Buch gelesen hat und sich gerne beteiligen will. Ist nichts Schlimmes. Wir sprechen das einfach alles durch vorher und dann schauen wir. Kommt einfach gerne dazu, meldet uns bei euch. Wir empfehlen sozusagen, weiter Sets zu stacken und auch Value for Value mit dem Podcast zu hören, denn der Molo hat mir vorhin zugesteckt, dass seine Not ein bisschen wieder aufgefüllt werden muss. Liegt aber eher daran, dass die Channels auch ein bisschen unbalanced sind. Und wenn da ein bisschen wieder was reinkommt, dann wird der Not wieder balanced. Also da freuen wir uns natürlich. Value for Value, ihr dürft natürlich auch über ihren anderen Podcast-Player hören. Ja, und dann hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat. Molo, hast du noch was?
Wunderbare Schlussworte. Wir würden uns wirklich freuen, wenn jemand noch mitmacht. Und genau, 1984 ist das nächste, was wir anpeilen. Und dann auch noch das Äquivalent Brave New World von Huxley.
Ja, genau, sehr gut.
Was ja auch zur gleichen Zeit entstanden ist. Die haben quasi gleichzeitig an ihren Dystopien geschrieben. Wir würden uns freuen. Macht's gut. Bis bald.
Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Mach's gut, Ben. Vielen Dank.
Ciao.
It's 1800 Moscow time, and Elon is stirring shit online. Paris Hilton added laser eyes. And Mike Saylor shared another quote. And Peter Schiff, well, he's going broke. And all my hornets scream decentralize. So quit asking me your questions, 'cause I just don't want to answer. I'll talk about the energy once you've read the Bitcoin Standard. Now I'm buying every dip while you're perched to top the fence. If you don't believe it, then I don't have time to convince. Don't tell me your dollar is a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Oh, Keynes has sold the golden lie, and governments will not deny, but there's a secret they're not wanting you to know, but they don't know anything about stock to flow. So I'm buying every dip while you're perched atop the fence. If you don't believe it, then I don't have time to convince. Don't tell me your dollar is a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. The aggregate is spending, and the banks won't stop their lending. Just sit back and watch that money printer go. Put your faith in cash and gold, while I'm stacking sats with foam. And I'll be laughing as we store a trillion more. Don't tell me your dollar is a little bit stronger when it's built by inflation and war. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Don't tell me your dollar is a little bit stronger, because debasement will make us all poor. Join Buffett and Munger, 'cause I'm hodling longer. Move along, I've got value to store. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Have fun staying poor. Have fun staying poor.